Alle, die für dieses Gesetz stimmen, stimmen für weniger Verpflichtungen für Tech-Giganten, weniger Transparenz, weniger Arbeitsschutz und weniger Grundrechte.
Europe needs to simplify its digital rulebook as a matter of urgency, so that we can have trustworthy AI made in Europe.
Die Meinungen in Brüssel gehen auseinander über den Digitalomnibus der EU-Kommission. Mit diesem Gesetzespaket will die Kommission Regeln für Unternehmen beim Datenschutz und beim Einsatz künstlicher Intelligenz vereinfachen. Das soll Unternehmen entlasten und dafür sorgen, dass Europa bei Digitalthemen wieder wettbewerbsfähig wird. Doch es gibt auch viel Kritik, auch im EU-Parlament. Die Gesetzespakete könnten Grundrechte einschränken und nützen dürften sie vor allem US-amerikanischen Big-Tech-Unternehmen. Und die sollen bei dem Vorschlag ordentlich Einfluss gehabt haben, auch über die Zusammenarbeit und Beeinflussung von Parteien rechts außen im Europaparlament. Was bedeuten diese Gesetzespakete für den Schutz persönlicher Daten im KI-Zeitalter? Und was bringen sie europäischen Unternehmen überhaupt? Darum geht es heute bei EU2Go, dem Podcast für Europapolitik des Jack Law Centers in Berlin. Mein Name ist Thun Nguyen und bei mir ist heute Luise Quaritsch, Policy Fellow für EU-Demokratie. Hallo Luise.
Hallo Thun.
Luise, lass uns ganz am Anfang erstmal das große Fragezeichen aus dem Weg räumen, warum das Ganze denn Omnibus heißt. Es geht ja heute um Digital-Omnibus. Wir hatten schon mal einen Podcast zum Nachhaltigkeits-Omnibus. Der ist aber relativ lange her, deswegen nochmal hier als kurze Erklärung, was bedeutet Omnibus?
Genau, also bei dem Digital-Omnibus-Paket jetzt, da geht es darum, mehrere bestehende Digitalgesetze gleichzeitig zu vereinfachen. Das Paket besteht aus zwei Vorschlägen. Das ist einmal der Daten-Omnibus. Da sollen also die Daten- und Cybersecurity-Gesetze der EU vereinfacht werden. Das andere ist der AI-Omnibus, bei dem es um den noch relativ neuen AI-Act geht. Und genau, du hast es schon gesagt, das ist nicht der einzige Omnibus-Vorschlag, den die Kommission letztes Jahr gemacht hat, sondern es gab insgesamt 10 Nachhaltigkeit, aber auch Verteidigung, ganz verschiedene Politikthemen. Und diese Pakete sind Teil einer größeren Simplifizierungsagenda der Kommission. Es soll Bürokratie abgebaut werden, es sollen Verwaltungskosten für Unternehmen gespart werden. Insgesamt ist das Ziel der Kommission, die Verwaltungskosten um 25% bzw. 35% sogar bis 2030 zu reduzieren.
Und die Kommission möchte ja auch an die Cookie-Abfrage ran, oder? Also viele Menschen sind ja eher müde geworden, sich auf jeder Internetseite durch gefühlt 100 verschiedene Cookie-Optionen klicken zu müssen.
Genau, ich glaube, das ist auch ein Beispiel, das vielen sofort in den Kopf kommt, wenn es um etwas nervige bürokratische EU-Gesetze geht. Diese Cookie-Banner nerven irgendwie jeden. Die Kommission hat deshalb jetzt vorgeschlagen, dass man sich da also nicht mehr auf jeder einzelnen Webseite durchklicken muss, sondern dass man seine Tracking-Präferenzen einmal zentral, zum Beispiel in den Browser-Settings, angeben kann. Und es gäbe dann immer noch ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel für journalistische Medien, für die diese Werbeeinnahmen durch Tracking sehr wichtig sind. Aber die Kommission schätzt, dass man so 60% der Cookies einsparen könnte. Und das haben sie auch ausgerechnet, das würde ungefähr jeden, der das dann zentral festlegt, eine Stunde im Jahr sparen, die man sich dann nicht mehr durchklicken muss. Ja, ist aber die Frage, ob das am Ende wirklich passiert, weil die Mitgliedstaaten in den letzten Wochen angekündigt haben, dass sie eher skeptisch dem gegenüberstehen. Gerade Deutschland ist da anscheinend doch nicht so viel überzeugt von, gerade weil das ein Vorschlag ist, bei dem man die Folgen nicht genau abschätzen kann. Google ist auch eine Firma, die da nicht so begeistert von scheint. Also genau, ob das jetzt am Ende wirklich verabschiedet wird, eher fraglich aktuell.
Es ist ja auch vorgesehen im Datenomnibus, dass unter bestimmten Umständen auch personenbezogene Daten für die Entwicklung von KI verwendet werden dürfen. Was bedeutet das denn genau?
Ja, also die EU will es auch einfacher machen, Daten zu verarbeiten und für das Training und die Benutzung von KI-Systemen zu verwenden. Bisher sieht die Datenschutzgrundverordnung unterschiedliche Rechtsgrundlagen vor für die Bearbeitung von personenbezogenen Daten. Zum einen, wenn Nutzerinnen explizit einwilligen, und das andere ist, wenn man als Verarbeiter ein berechtigtes Interesse daran hat, dann muss man den Nutzerinnen, deren Daten man verwendet, immer noch die Möglichkeit geben, abzulehnen. Das hatte Meta letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gab es so eine Kampagne im Mai, wo es auch in den Medien war, dass man jetzt ablehnen müsste, wenn man nicht möchte, dass die Daten, die Meta überall hat, zum Training von deren KI verwendet wird. Und diese Änderung würde jetzt quasi für die Zukunft festlegen, dass das diese Vorgehensweise in Ordnung ist.
Und wenn das so durchgeht, was sind die Folgen davon? Könntest du dann ChatGPT zu mir ausfragen?
Ja, also ganz ausschließend, dass ein generatives Sprachmodell solche Daten hat und dann eventuell auch Informationen weitergibt oder auch falsche Informationen generiert, was ja auch negative Konsequenzen für eine Person haben kann. Also ganz ausschließend lässt sich das zumindest nicht. Diese Modelle funktionieren ja so, dass sie ganz viel trainiert werden auf der Grundlage von ganz viel Daten. Und die Daten, die einmal in diesem Modell sind, die lassen sich nachträglich aktuell zumindest nicht löschen. Was einmal drin ist, kann man nicht wieder herausnehmen.
Da geht es ja um den Datenomnibus. Der wird ja gerade noch verhandelt. Der AI-Omnibus ist schon fertig verhandelt. Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen dort, auf die sich jetzt geeinigt wurden?
Bei dem AI-Omnibus war es besonders dringend, weil es da insbesondere darum ging, Anwendungsfristen nach hinten zu verschieben. Da wäre jetzt die Verpflichtung für Hochrisiko-KI-Systeme in Kraft getreten im August dieses Jahres. Und die werden jetzt nochmal um 1,5 Jahre nach hinten verschoben, also dann erst Ende des Jahres 2027. Und es wurde neu hinzugefügt, dass es jetzt verboten ist, KI-Systeme zu vertreiben oder zu nutzen, die sexualisiertes Bildmaterial ohne das Einverständnis der dargestellten Person generieren. Das war eine Reaktion auf den Skandal um sexualisierte Bilder von Frauen und Kindern, die der Chatbot Grok von Elon Musk erstellt hat und die auf X Anfang des Jahres 1000-fach geteilt wurden.
Aus Sicht der EU-Kommission geht es bei den Omnibus-Verfahren ja nur um technische Änderungen, mit denen Vorschriften vereinfacht werden sollen und mit denen vielleicht hier und da wir alle mal eine Stunde im Jahr sparen können, wenn wir nicht mal auf Cookies klicken möchten. Das sehen viele aber anders. Also von Datenschützern heißt es ja oft, unsere Grundrechte sind in Gefahr durch diese Omnibus-Pakete. Warum?
An dem, was wir gerade schon besprochen haben, über die Änderungen, um die es geht, sieht man schon, dass es um relativ weitreichende Veränderungen geht, gerade im Umgang und in der Verarbeitung von Daten, von personenbezogenen Daten. Also zum Beispiel ist der Vorschlag der Kommission, einzuschränken, was personenbezogene Daten sind. Da sollen pseudonymisierte Daten, also Daten, die zwar personenbezogen sind, aber wo die Merkmale, die eine Person identifizieren können, nicht mehr direkt sichtbar sind, die sollen in Zukunft nicht mehr als personenbezogene Daten behandelt werden, wie das bisher der Fall war. Und auch noch eine andere Änderung in der Datenschutzgrundverordnung haben Betroffene auch ein Recht auf Auskunft in einigen Fällen. Das soll auch eingeschränkt werden. Und das ist natürlich grundsätzlich auch möglich. Der Gesetzgeber kann das machen. Aber dann gibt es da eben prozedurale Anforderungen. Es müsste bewiesen werden, dass die Änderungen geeignet sind für ihr Ziel und dass es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, das Schutzniveau beizubehalten und trotzdem das Ziel der Änderung zu erreichen. Das wurde hier aber überhaupt nicht gemacht, weil eben gesagt wurde, es geht ja nur um technische Änderungen, es geht nur um Vereinfachung. Wir verändern das Schutzniveau gar nicht, was aber eigentlich nicht stimmt. Ein Beispiel, wo es relativ deutlich wird, würde ich sagen, dass es eben nicht nur um Vereinfachung geht, ist diese Verschiebung der Anwendungsfristen für Hochrisiko-KI-Systeme. Der Gedanke dahinter ist ja eigentlich, dass man Nutzerinnen vor den Risiken von KI-Systemen schützen will. Und das passiert jetzt eben 1,5 Jahre später erst. Die Begründung ist, dass Unternehmen und auch Mitgliedstaaten in der EU länger brauchen, um diese Anwendung vorzubereiten. Und das ist ja auch ein legitimes Ziel. Aber auf der anderen Seite steht eben das Ziel, Nutzerinnen zu schützen. Und da, denke ich, wäre es auf jeden Fall notwendig gewesen, das Risiko, das man vielleicht jetzt auch eingeht, wenn man das erst 1,5 Jahre später anwenden lässt, abzuwägen und einzuschätzen zu können, was könnte denn jetzt passieren in diesen 1,5 Jahren, wo wir diesen Schutz noch nicht haben.
Das heißt, es geht um ziemlich sensible Daten von uns allen und weitreiche Änderungen, was mit diesen Daten passieren oder passieren kann. Und trotzdem wird das jetzt alles nicht im Rahmen eines normalen Gesetzgebungsverfahrens entschieden, sondern durch das Omnibusverfahren. Kannst du noch mal kurz erklären, was beim Omnibusverfahren so anders ist und welche Folgen das auch für die Gesetzgebung hat?
Dadurch, dass das Ganze jetzt relativ schnell umgesetzt werden soll, gehen halt auch viele von diesen prozeduralen Safeguards verloren, die man normalerweise hätte. Es wird ziemlich intransparent, was gemacht wird. Es wird total schwierig für Zivilgesellschaft, aber auch für Mitgliedstaaten zum Beispiel zu bewerten, welche Änderungen passiert da jetzt genau, vor allen Dingen auch, was sind die Folgen davon. Es wurde keine Folgenabschätzung gemacht, aber es ist halt insgesamt jetzt auch total schwierig zu sehen, was insgesamt der Effekt wäre. Und das Ergebnis könnte dann eben auch sein, dass die Gesetze nicht besonders gut sind und nicht geeignet sind, ihr Ziel zu erreichen. Die Kommission hält sich damit eigentlich nicht an ihre eigenen Better Regulation-Regeln. Und das Ganze ist besonders problematisch, wenn es um digitale Grundrechte geht, beziehungsweise generell um Grundrechte, weil da die prozeduralen Anforderungen eigentlich nochmal höher sind. Wenn man das Schutzniveau absenken will, dann muss man zeigen, dass die Änderungen proportional sind, dass sie geeignet sind, um das Ziel zu erreichen und dass es auch keine andere Möglichkeit gegeben hätte, um sein Ziel zu erreichen, aber dabei nicht das Schutzniveau zu beeinträchtigen. Und all diese Überlegungen hat die Kommission hier überhaupt nicht gemacht, mit der Begründung, es sind ja nur Vereinfachungen, es sind nur technische Änderungen und das stimmt einfach nicht.
Viele befürchten ja auch, dass von der geplanten Simplifizierung gar nicht unbedingt europäische Unternehmen profitieren würden, sondern eher Big Tech aus den USA. Würdest du das ähnlich einschätzen?
Ja, also bei den digitalen Märkten in Europa ist es so, dass die sehr konzentriert sind, dass es da einige wenige sehr dominante Akteure sind. Das sind insbesondere US-amerikanische Konzerne, zum Beispiel im Cloud-Markt. Da teilen sich Amazon, Google und Microsoft Marktanteile von insgesamt so 70%. Und wenn man jetzt in diesen Märkten dereguliert, einige dieser Vorschläge sind im Endeffekt eher Deregulierung als Vereinfachung, dann profitieren davon insbesondere die dominanten Unternehmen. Wir haben ja gerade besprochen, dass es einfacher werden soll, Daten zu verarbeiten. Und das nutzt eben insbesondere denen, die die Daten haben und auch verarbeiten können, wie Google und Meta. Und an den Stellen, wo jetzt durch die Veränderung, die die Kommission vorschlägt, Regelungen eher etwas schwammig werden, etwas unsicher, da sind Big Tech-Unternehmen, die große Rechtsabteilungen haben, die auch die Ressourcen haben, um solche Sachen im Zweifelsfall vor Gericht zu verhandeln, diejenigen, die das wirklich ausnutzen können.
Welche Rolle spielen denn die USA generell in diesen Omnibus-Verfahren? Es gibt ja immer wieder Hinweise oder Vorwürfe, dass US-Tech-Unternehmen schon auch durchaus großen Einfluss hatten auf den Entwurf.
Also die großen US-Tech-Unternehmen, die ich jetzt auch schon genannt habe, die sind in den letzten Jahren auch schon sehr aktiv gewesen in der Interessensvertretung in Brüssel. Und das hat jetzt in den letzten Jahren auch immer noch weiter zugenommen. Die Tech-Industrie ist aktuell die Gruppe, die am meisten Geld für Lobbying in Brüssel ausgibt. Das sind mehr als 150 Millionen jährlich. Deutlich mehr als die anderen Industrien, wie jetzt Pharma oder Automobil zum Beispiel. Meta allein hat schon ein Budget von 10 Millionen jährlich dafür. Und diese Ressourcen, die sie da reinstellen, die können sie natürlich auch in Einfluss umsetzen. Sie treffen sich viel mit Leuten, sie treffen sich viel mit Europaparlamentsabgeordneten. Und so finden sich eben schon auch letztendlich viele von den Vorschlägen, die Big Tech hatten, an die EU-Regulierung in diesem Omnibus-Vorschlag wieder.
Besonders viel Gehör haben die großen US-Tech-Konzerne ja vor allem bei den Parteien rechts außen im Europaparlament gefunden. Also Firmen wie Meta haben sich ziemlich häufig mit den Fraktionen getroffen. Was ist über die Verbindung dort bekannt?
Es gibt ein europäisches Transparenzregister. Da müssen Mitglieder des Europaparlaments das aufführen, mit welchen Interessensvertretern sie sich treffen. Und aus diesem Transparenzregister geht hervor, dass sich allein Meta letztes Jahr beziehungsweise zwischen Juli 2024 und Dezember 2025 38 Mal mit Mitgliedern der rechten Fraktion getroffen hat. Ich glaube, es gibt da auch inhaltlich gemeinsame Interessen. Zum einen positionieren sich diese Fraktionen häufig sehr unternehmerfreundlich, pro-Business. Und zum anderen haben sie auch eine ähnliche Haltung den EU-Gesetzen gegenüber wie diese Big-Tech-Unternehmen und auch die Trump-Regierung, die das alles sehr kritisch sehen, alles als eine Einschränkung der Meinungsfreiheit online. Und so gibt es da eben auch Synergien.
Und welche Rolle spielt die US-Regierung hier? Weil du nennst gerade die Trump-Administration. Inwiefern spielt auch die Androhung von Zöllen von Trump eine Rolle, wenn es um das Thema Tech-Regulierung in Europa betrifft?
Die europäische Digitalpolitik scheint wirklich eine sehr hohe Priorität zu haben für die US-Regierung aktuell. Die scheint ihre diplomatischen Kanäle viel zu nutzen, um bei europäischen Mitgliedstaaten Lobbying gegen europäische Digitalgesetze zu machen und sonst eben auch immer wieder mit neuen Zöllen zu drohen, wenn zum Beispiel die EU ihre Digitalgesetze durchsetzen will oder wenn Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, amerikanische Unternehmen zu besteuern. Das scheint auch bis jetzt schon Wirkung gehabt zu haben. Es gab zumindest mehrere Berichte darüber, dass Strafen unter dem Gesetz über digitale Märkte verschoben wurden, um die US-Regierung gerade in Handelsverhandlungen nicht zu verärgern.
Jetzt gibt es ja in Europa auch ziemlich viel Kritik am Digitalomnibus aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus dem Europaparlament selber. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Paket?
Der AI-Omnibus wurde ja schon beschlossen, aber der Datenomnibus wird gerade noch verhandelt und da läuft es auch eher schleppend voran. Eigentlich wollte die zypriotische Ratspräsidentschaft noch zu einem Kompromiss kommen. Das hat nicht geklappt, weil man sich in vielen Punkten noch nicht einigen konnte. Jetzt wird weiter verhandelt unter der irischen Ratspräsidentschaft, was übrigens auch ein Problem ist, weil ganz viele von diesen Tech-Unternehmen ihren Hauptsitz in Irland haben. Irland nimmt 40% seiner Unternehmenssteuer von diesen Big-Tech-Unternehmen ein. Das heißt, sie sind wirtschaftlich abhängig von denen und sind auch nicht gerade bekannt dafür, Digitalgesetze effektiv in der Vergangenheit durchgesetzt zu haben. Also ob Irland da ein neutraler Verhandlungsführer sein kann, ist eher fraglich.
Jetzt haben wir ziemlich viel über die Kritik am Digital-Omnibus-Paket gesprochen, Luise. Vielleicht als letzte Frage, was wäre denn aus deiner Sicht sinnvoll, um europäische Tech-Unternehmen zu unterstützen und Europa auch im Digitalbereich wettbewerbsfähiger zu machen?
Also einfachere Regeln wären bestimmt auch hilfreich, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was dieses Paket am Ende erreichen wird. Ansonsten glaube ich, dass dieses Narrativ Innovation auf der einen Seite und Regulierung, dass sich das immer ausschließt quasi, auch glaube ich vielleicht ein bisschen am eigentlichen Problem vorbei. Also viele Unternehmen berichten, dass sie eher das Problem haben, an Kapital zu kommen, dass da vielleicht größere Lücken sind, die man, wenn man mehr in die Savings and Investment Union investiert und da vielleicht auch wieder mehr Gesetze schafft, womit denen vielleicht am Ende mehr geholfen wäre und europäische existierende Digitalgesetze effektiv gegen Big Tech durchsetzen. Das, glaube ich, ist auch was super wichtig ist. Ansonsten ist es sehr schwer für europäische Unternehmen bei diesen sehr dominanten Spielern, sich in den Markt durchzusetzen.
Vielen Dank, Luise. Bevor wir ganz zum Ende kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie 3 Fragen, eine Antwort für dich. Das heißt, ich stelle dir 3 Fragen, die du bitte jeweils mit einem Wort beantwortest. Die erste Frage ist, will die Kommission mit dem Digital-Omnibus zu viel, zu wenig oder das Richtige mit den falschen Mitteln?
Zu viel und mit den falschen Mitteln.
Zweite Frage, wenn der Digital-Omnibus in seiner jetzigen Form durchgeht, wie groß wäre der Jubel bei den großen Tech-Konzernen wie Meta?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann eine Flasche Sekt geöffnet wird.
Oder Champagner?
Vielleicht auch Champagner. Oder in Irland dann einfach ein Bier.
Und die dritte und letzte Frage, welche Maßnahmen aus dem Digital-Omnibus findest du richtig sinnvoll?
Also ich glaube, die Abschaffung der Cookie-Banner wäre etwas, wo man richtig viele Nutzerinnen zeigen könnte, dass die EU auch in der Lage ist, solche etwas nervigen Regelungen wieder abzuschaffen.
Mich würde das auch sehr freuen und ich kann immer noch nicht glauben, dass wir jedes Jahr eine Stunde unseres Lebens an diese Cookie-Banner verlieren. Danke, Luise, dass du heute bei mir im Podcast warst, um mit mir über den Digital-Omnibus zu sprechen.
Danke dir.
Das war Folge 61 von EU2Go, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen und auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Dort findet ihr auch Luises Policy Brief zum Digital-Omnibus. Wir machen mit EU2Go jetzt erstmal einen Monat Sommerpause und melden uns im September wieder bei euch. Mein Name ist Tonüren, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.